Wo ist euer Glaube? So das Thema des heutigen Gottesdienstes. Und dazu lesen wir den Predigttext in Lukas 8, Verse 22 bis 25. Und es begab sich an einem der Tage, dass er in ein Boot stieg mit seinen Jüngern. Und er sprach zu ihnen: Lasst uns über den See fahren. Und sie stießen vom Land ab. Und als sie fuhren, schlief er ein. Und es kam ein Windwirbel über den See, und die Wellen überfielen sie. Und sie waren in großer Gefahr. Da traten sie zu ihm und weckten ihn auf und sprachen: Meister, Meister, wir kommen um. Da stand er auf und bedrohte den Wind und die Wogen des Wassers. Und sie legten sich, und es entstand eine Stille. Er sprach aber zu ihnen: Wo ist euer Glaube? Sie aber fürchteten sich und verwunderten sich und sprachen zueinander: Wer ist dieser? Auch dem Wind und dem Wasser gebietet er. Und sie sind ihm gehorsam. Zum Gebet und zum anschließenden Lied darf ich Sie bitten, aufzustehen. Danke, lieber Vater, dass wir auch an diesem Morgen als Gemeinde vor dich treten dürfen, unserem König, unserem Vater, unserem Herrn. Wir loben und ehren dich und preisen dich, Herr, mit Liedern, mit Psalmen, mit allem, was wir haben, mit allem, was wir sind. Und wir danken dir, Herr Jesus, dass du unser Tröster bist, unser Helfer, unsere Zuflucht und unsere Kraft. Danke, dass du die Stürme in unserem Leben kennst und dass du auch darüber der Herr bist, dass dir nichts entgleitet. Danke, dass du uns und dein wunderschönes Wort gegeben hast, Herr, auch an diesem Morgen. Und wir bitten dich, dass du heute Morgen Andreas gebrauchst, um einfach zu uns zu sprechen, Herr. Und wir bitten dich, dass wir das aufnehmen können, was dir einfach wichtig ist, uns zu sagen. Herr, stärke unseren Glauben. Stärke unseren Glauben für den heutigen Tag, für die kommende Woche. Und wir wollen dich auch bitten, dass du alle stärkst, Herr, und segnest, die jetzt live dabei sind, die die Predigt nachhören werden. Und wir bitten dich auch für unsere Kinder in den Kindergottesdiensten, Herr, dass du bei ihnen bist, dass du sie erreichst, dass sie dich mehr und mehr kennenlernen dürfen. Und wir bitten dich auch um die Mitarbeiter, dass du sie darin segnest, Herr. Ja, Vater, wir möchten dir auch den Ort hier anbefehlen und dich einfach bitten, dass du die Menschen, die dich nicht kennen, erreichst, dass du den Gottesdienst heute Nachmittag, den Jesuspunkt, auch dazu gebrauchst. Und wir bitten dich, dass du uns gebrauchst, da wo wir sind, in der kommenden Woche auch bei unseren Arbeitskollegen, in unserer Familie, Nachbarschaft, um einfach dein Wort weiterzugeben. Gib du uns da Mut und Kraft dazu, sodass die Menschen dich auch wirklich erreichen. Danke, dass du jetzt zu uns sprichst und uns einfach dein Wort auftun möchtest. Amen.
In unserem Durchgang durch das Lukas-Evangelium sind wir also heute Vormittag bei dieser ganz bekannten, den weitaus meisten von uns gut bekannten Berichterstattung über die Sturmstillung angekommen. Was war eigentlich davor? Davor hatten wir doch miteinander gesagt, davor gibt es eine Zäsur in Lukas in Kapitel 8, wo er tatsächlich uns in verschiedenen Texten zum Ausdruck bringt, dass da eine Gruppe sich formiert, diese neue Gruppe formiert sich, das wahre Volk, wie einer der Ausleger gesagt hat, seine Jüngerschaft, die formiert sich und die wird sichtbar an der Gefolgschaft, an der Hörerschaft, an der Verwandtschaft, zu Waren und zu Stichworte. Jetzt haben wir also diese neue Gruppe. Und diese neue Gruppe seiner Leute, diese Gruppe seiner Jünger, die müssen, sollen, dürften, können ja wissen, was das denn jetzt heißt, Jünger zu sein. Was das bedeutet, sich an ihn zu binden, in dieser neuen Gemeinschaft herausgenommen zu sein, aus dem normalen, alltäglichen und mit ihm verbunden zu werden. Das, genau das, ein Stück Lehrstück, was es heißt, Jünger zu sein, das ist der kurze Bericht, den wir haben. Also Überschrift heute Morgen, ein Stückchen lernen, was es heißt, Jünger zu sein. Und wenn wir weiter gucken, was kommt danach, dann haben wir den Text schön einsortiert. Das Vor, da haben wir jetzt Klarheit. Wenn wir ein bisschen blättern oder scrollen, was danach kommt, dann denken wir, danach kommen weitere Vollmachtsgeschichten. Weitere Berichte über die allerüberstaunliche Vollmacht von Jesus. Danach kommt Vollmacht über den Dämonen. Danach kommt Vollmacht über Krankheit. Danach kommt Vollmacht über Tod. Lauter Vollmachtstexte. Hier auch. Vollmacht über die Natur. Vollmacht über den Mond. Vollmacht über Krankheit. Vollmacht über Tod. Mit diesem Jesus seid ihr, die Jünger, unterwegs. Das ist der Rahmen, in dem wir da heute miteinander unterwegs sind. Und ja, natürlich, wir kennen diesen Bericht von der Sturmstille. Wir wissen auch, oder ein Blick in eure Bibeln zeigt es euch, dass auch die anderen beiden Synoptiker, Matthäus und Markus, natürlich so eine Erzählung haben von der Sturmstille. Und es ist immer wieder faszinierend, auf was die unterschiedlichen besonders zu achten haben. Wie der Heilige Geist sie zu da lenkt, was der Matthäus sagen soll, was der Markus sagen soll, was Lukas sagen soll. Wenn das gleich, dann entdeckt ihr, der Lukas ist relativ kurz, und er ist am wenigsten scharf. Die anderen beiden sind ein bisschen schärfer, ein bisschen pointiert, und zwar beide Male. Einmal sind sie schärfer in dem, was die Jünger gegenüber ihrem Herrn artikulieren. Da wird ja teilweise gesagt, sag mal, ist es dir egal, dass wir jetzt hier vor die Hunde gehen? Das sagst du mal in meiner Sprache. Das ist jetzt hier in unserem Lukas-Evangelium gar nicht so scharf, diese Verschärfung. Aber die andere Verschärfung ist auch nicht drin. Bei Matthäus, Markus haben wir auch den Vorwurfscharakter von dem, was Jesus da reinbringt, deutlicher. Wir haben also in Anführungszeichen die milde Version bei Lukas. Weniger die Schärfe der Jünger. Wir sind dir wohl egal. Aber auch nicht diese ganz große Schärfe von Jesus. Hallo, was ist eigentlich los mit euch? Sondern wir haben hier mehr diesen Elementartext. Schaut euch das an. Guckt nach. Versteht, was es heißt, Jünger zu sein. Was es heißt, zu diesem Jesus zu gehören. Das und das wollen wir gerne von ihm uns sagen lassen. Was das bedeutet. Wir wollen uns da gerne daran erinnern lassen, was das heißt, mit ihm zusammen zu sein. Und so ergibt sich heute Morgen, oh Überraschung, einen Vierschritt in der Gliederung. Und allein das schon sollt euch aufmerken lassen. Also, wir haben zum einen natürlich den Schritt. Den Schritt, das ist eins. Die Not, das ist zwei. Das Wunder, das ist drei. Und eigentlich wären wir da fertig. Und der Text ist so aufgebaut, dass es das vierte braucht. Also, wir müssen einen Viererschritt machen, um dieser Art des Textes entgegenzukommen. Der Schritt, die Not, das Wunder und dann die Frage. Die Frage, die auch über unserer Predigt heute steht, natürlich ganz bewusst. Wie so eine Art Überhang, da ist man eigentlich schon fertig. Das Wunder ist ja schon passiert. Dann noch einmal diese Frage kommt. Der Schritt, die Not, das Wunder, die Frage. Da steht es, das Boot. Und wir erfahren aus den Texten, aus dem und aus den anderen, dass sie ganz bewusst in dieses Boot eingestiegen sind, dabei sogar aufgefordert wurden, von Jesus ins Boot zu gehen. Und sie sind dieses Boot hinein und sie haben diesen Bootseinstieg hingekriegt. Und natürlich steht dieses Boot, das Ganze ist ja ein stark auch symbolischer Text, der voll von großer Bedeutung ist, dieses Boot steht auch dafür, da zu sein, wo Jesus ist. Ganz bewusst in das Boot einzusteigen, in dem er auch drin ist. Das gilt jetzt erst einmal tatsächlich in dem Sinn zu verstehen, wenn man noch gar nicht sich für eine Gemeinschaft mit Jesus Christus entschieden hat. Es sind da ganz, ganz, ganz viele hier, die ganz lange schon in dieses Boot des Glaubens, das Boot der Nachfolge, das Boot der Jesusgemeinschaft, das Boot des Christseins eingestiegen sind. Ja, wunderbar, Halleluja, Abend. Aber es sind ja immer wieder Einzelne da, hier oder hören mit, die sagen, also christlicher Glaube, ja, im Prinzip, irgendwie beschäftige ich mich damit, nähere mich an. Wunderbar, aber irgendwann steht dann dieses Boot da. Und wenn dieses Boot da steht und Jesus sie durch einlädt, in dieses Boot einzusteigen, dann ist der erste Gedankengang wie so ein Doppelpunkt. Der Doppelpunkt an diesem Sonntag ist die schlichte Frage, steig ich in dieses Boot des Glaubens ein? Höre ich auf mit meiner Welt der Unentschiedenheit, in meiner Welt der Halbheiten, in meiner Welt des Ja, aber auch wiederum nicht, in einer Welt des Abwartens zu sagen, nein, Cut, Ende aus, Feierabend, Doppelpunkt. Ich bin jetzt in diesem Boot des Glaubens mit drin, ich steige ein. Das kann man gerne machen. Man muss ja gar nicht bis zum Nachmittag warten. Wenn wir heute Nachmittag unseren Jesuspunkt Gottesdienst haben, dann kann man es auch mal sagen. Aber heute Vormittag gilt es ja auch schon. Das Boot steht da und ich darf einsteigen. Und wenn das dein Wunsch, dein Wille, wenn das ihr Wille ist, zu sagen, ich möchte das gerne klar kriegen. Schluss mit dem Geeier, Schluss mit dem immer rumlaufen und den kleinen Hafen des Glaubens. Ich steige jetzt ein, das Boot, ich werde Christ. Ich sage ja zu ihm. Dann mache ich ihn Mut, mache ich dir Mut, von ganzem Herzen nachher nach vorne zu kommen, zum einen der anderen Gesprächspartner zu sehen, den Christen rechts und links von dir zu erwischen, wie auch immer, und zu sagen, hilf mir, eine klare Entscheidung für Jesus Christus zu treffen. Ich will rein in dieses Boot. Das ist eine. Aber natürlich kann man das Boot auch so verstehen, und so gilt es natürlich für die Mehrheit von uns, dass wir sagen, es ist ja nicht eine einmalige Sache in dem Sinn, bin Christ geworden, das ist Kapitel 1, wunderbar. Aber wir kennen natürlich das auch, dass uns Jesus Christus immer wieder neu sagt, hallo, wo bist du eigentlich? Wirst du bitte dich jetzt mal bemühen, bequemen, in das Boot der Nachfolge, in das Boot der Gemeinschaft einzusteigen. Und manches Mal, da verpassen wir manche Schifffahrt mit unserem Gott, weil wir keinen Bock haben, weil wir total mit anderen Dingen beschäftigt sind, weil wir es sogar ein bisschen scheuen, weil wir nicht so gut drauf sind, wie auch immer. Und dann fährt manches Boot, mancher Gotteserfahrung ohne uns ab. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Nun kannst du sagen, ja, ich bin ja inzwischen ein Erfahrener. Ich weiß ja, was passiert, wenn ich in das Boot einsteige. Richtig, da hast du recht. Da haben sie recht, absolut. Wir sind ja nicht blöd. Wir wissen das, wir kennen das. Und wir kommen ja nachher auch drauf, dass natürlich, wenn ich einsteige in das Boot der Nachfolge, das wird immer, Challenge ist noch vorsichtig gesagt. Es ist nicht nur eine Challenge, es ist viel mehr. Ganz oft hat das mit Nöten, mit wirklichen massiven Nöten und Herausforderungen zu tun, wo ich mir sage, hätte ich mir vielleicht auch sparen können, wenn ich jetzt nicht so konsequent mit Jesus gelaufen wäre, wenn ich mehr so ein bisschen geeiert wäre, wenn ich den einen anderen Schiffsparcours dann doch übersprungen hätte. Und gleichzeitig gilt für alle Bootsfahrer aller Zeiten im geistlichen Leben, dass wir, nachdem wir mit ihnen im Boot waren und angekommen sind, da wo wir hin sollten, wir sagen würden, wie gut, dass ich eingestiegen bin. Keiner von uns ist hier, der sagt, wie konnte ich nur so deppig, so doof sein, mich in der und der Situation auf den verlassen, der doch eigentlich schon weiß, dass das meteorologisch eine Katastrophe wird. Und trotzdem fährt er mit diesem Schiff los, sondern er lädt sie tatsächlich an diesem Sonntag ein. Steig wieder in das Boot. Steig in das Boot. Das Boot der Nachfolge, das Boot des Vertrauens, das Boot des Glaubens, das Boot, da zu sein, wo ich bin. Geh diesen Tag und diese Woche den Weg mit mir. Sei mit mir in einer Gemeinschaft, aus der man dann eben nicht einfach, schönes Bootsbild, nicht einfach aussteigen kann. Kurzem haben wir uns mit Freunden unterhalten über die verschiedenen Möglichkeiten, die Urlaube zu verbringen. Und irgendwie kamen wir auf Kreuzfahrten, und ob das für jemanden was ist, mal ganz abgesehen von den Finanzen. Und dann meint er, nie wieder eine Kreuzfahrt. Das ist wie ein nobles Gefängnis mit Hofgang. Das ist auf gar keinen Fall. Ich komme ja gar nicht mehr raus. Ich komme ja gar nicht mehr weg. Ich bin ja quasi eingesperrt, und ich spürte schon. Und ich dachte, ja, das kann ich gut nachvollziehen. Lass mich weg von diesem Schiff. Aber beim Bild von der Nachfolge, ja, ist das Bild, du bist jetzt damit drin. 1960 wurde ein Lied geschrieben, das dann eine gewisse Karriere gemacht hat, eher im landeskirchlichen Feld. Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, fährt durch das Meer der Zeit. Also auf jeden Fall, das war so der Gedankengang, zu sagen, Mensch, jetzt bin ich da drin und jetzt kann ich und will ich da auch nicht raus. Lass mich von der Freiwilligkeit her sagen. Jesus steht am Ufer, das Schiff steht da, das Boot steht da. Er ist drin. Kommst du rein? Kommst du rein? Sag ja, Jesus, da bin ich wieder. Ich habe mich ein bisschen verdabbelt, ich bin woanders gelandet, ich habe auch keinen Bock manches Mal, ich habe auch so ein bisschen so auf Durchschnitt gemacht, aber jetzt, ich bin da. Dann hat dieser Text diese wunderschöne Kraft zu sagen, Herr Jesus, ich steig da wieder ein, da bin ich wieder, ich bin da. Und vielleicht siehst du ja schon das Feld, den Bereich, wo für diese Woche das mit einer gewissen Herausforderung verknüpft ist. Ja, dann mag das sein. Dann umso mehr, sehenden Auges mit klarem Verstand und echtem Willen sagen, Jesus, hier bin ich. Ich gehöre in dieses Boot und ich will in diesem Boot sein. Ich habe den Doppelpunkt vernommen. Da bin ich. Jetzt geht's los. Jetzt bin ich wieder an dem Ort und mit dem zusammen, mit dem ich zusammengehöre. Das ist ein Markenzeichen der Jüngerschaft. Ich bin da, wo er ist. Und wenn er im Boot ist, dann bin ich auch da drin. Ich bin da, wo er ist. Ja, und natürlich, das ist da das, was wir miteinander hier erkennen und sehen. Das wissen wir auch. Es ist dieses Ereignis, was jetzt hier mit Thema 2 uns beschrieben wird, dass natürlich jetzt diese Not uns beschrieben wird. Und bei Lukas ist selbst die Not noch etwas weniger dramatisch beschrieben als bei Markus und Matthäus. Er bleibt wirklich sehr elementar in der Mitte. Seine emotionalen Amplituden sind wesentlich überschaubarer als bei den beiden anderen Evangelisten. Aber auch er schreibt von einer Gefahr. Große Gefahr ist übertrieben, Luther, aber einer Gefahr. Es kam ein Windwirbel und dann kann man das ja wunderbar nachlesen. Man wird ja zum meteorologischen Experten für den See Genezareth ausgebildet, wenn man Theologe ist. Und dann die Wellen, die dann kommen, das können wir alles überspringen, das ist für uns alles klar und einfach. Es war einfach eine angstvolle, bedrängende, schwierige Situation. Das waren ja kein Kindergarten. Das waren ja gestandene Männer, die teilweise über Jahre und Jahrzehnte ihre Erfahrung mit diesem See gemacht hatten. Und trotzdem, das ging für sie deutlich übers Normale hinaus. Jetzt hatten sie richtig die Hosen voll. Das war wirklich besorgniserregend, was jetzt da passiert. Und das jetzt geistlich zu deuten, ist natürlich seit 2000 Jahren ganz, ganz wesentlich gewesen. Und einer, der es vor einem halben Jahrtausend natürlich wunderbar gemacht hat, das war Martin Luther. Selbstverständlich. Das bleibt einfach, ich würde sagen, ziemlich unschlagbar. Sein Satz zur Sturmstillung hat Karriere gemacht. Der Satz lautet, so geht's, kommt Christus in das Schiff, so wird's nicht lange stille bleiben. So geht's, kommt Christus in das Schiff, so wird's nicht lange stille bleiben. Und dieser Satz, so ein bisschen sarkastisch fast, nach dem Motto selber schuld, das klingt, so wichtig ist der Satz. Denn an dem Satz unterscheidet sich bei ganz vielen auch ihr Glaubensverständnis. Und je nachdem, was wir für ein Glaubensverständnis haben, laufen wir dauernd dagegen. Wir sind immer gegen den Strich, den uns die Bibel lehrt. Das ist auf Dauer ziemlich anstrengend und ungesund. Ganze große Zahl von Jesusleuten hat doch so im Unterbewusstsein ihrer Vorstellungen die Idee, dass mehr oder weniger ihr Leben harmlos verläuft. Also das ist nach dem Motto, es ist einfach alles immer so, wie es so geht. Und dann kommt ab und zu mal in ganz seltenen Fällen für einen ganz kleinen Teil der christlichen Szene es halt zu einer Schwierigkeit. Und dann müssen wir halt schnell zu Jesus kommen, dann fallen mal die Hände und beten und papp, ist alles wieder weg und dann ist wieder Sonne und Glück und Leben und Freude. Das ist nicht Bibel, würde Martin Luther sagen. Das ist nicht Bibel. So geht's. Kommt Christus in sein Schiff, so wird's nicht lange stille bleiben. Das heißt, das gehört nicht nur als eine Ausnahme, nicht nur als etwas, was man ganz selten einzeln erfährt. Es gehört zur Grunderfahrung aller Jesusleute, aller Nachfolge, aller Jüngerschaft. Ohne Sturm, ohne Not geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Und auch nicht in dem Ding, jetzt habe ich mal den Sturm meines Lebens hinter mir, die nächsten 40 Jahre sind friedlich. Nein, 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 nein. Es gehört zu unserem Verständnis dazu, denn sonst wird es ja noch schwieriger, als sowieso schon ist. Es gehört für uns dazu, zu begreifen, dass tatsächlich dieser Sturm mit hineingeordnet ist in unser Nachfolgeleben. Und wir kommen ja ganz am Ende noch drauf, warum er das macht. Er weiß doch Bescheid. Er ist doch der Chefmeteorologe. Da könnt ihr eure ganzen Wetter-Apps in die Tonne kloppen, wenn ihr den im Boot habt. Und er weiß es, was passiert und ist mit euch genau in diese Zone hineingefahren. Das heißt, es war mit Absicht. Es gehört hinein. Es gehört hinein. Die Not gehört hinein. Sie ist nicht einfach ein Zufallsprodukt, sie ist nicht eine Seltenheit, sondern sie gehört ins geistliche Leben hinein. Das ist so wichtig, so wichtig. Springen wir in den Jakobusbrief. Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Das ist doch das Wichtige. Das gehört hinein. Selig zu preisen. Nicht, weil es so cool und nett und locker ist. Nein, Not bleibt Not, aber es ist eine Not, die vom lebendigen Gott immer und immer wieder nach der Weisheit, die ihm obliegt, in das Leben der Jesus-Leute hineingegeben wird. Ganz, ganz, ganz wichtig. Und viele von uns, die schon solche Sturmzellen durchfahren mussten im Laufe der letzten Jahre und Jahrzehnte ihrer geistlichen Existenz, die wissen, ist nicht vergnügungssteuerpflichtig. Aber Ergebnis ist gut. Er nimmt mich hinein in diese Zone. Was ist das Schwierige an dieser Zone? Das Schwierige an dieser Zone, was uns nervt bis zum Abwinken, ist natürlich diese Art, wie Jesus sich da verhält. Das raubt uns wirklich fast alles. Wäre doch überhaupt kein Problem. Wenn der neben mir stünde im Boot, du Andreas, es kommt gleich ein Sturm. Und ich übrigens mache ein Wunder. Und dann wird alles wunderbar und gut. Zieh das durch, mach ein paar Fotos und dann wird das, ja, was macht er? Der schläft. Das ist das No-Go des Textes. Der kann alles machen. Der kann meinetwegen essen, rumlaufen, nächste Bibelarbeit vorbereiten oder sonst was tun. Der Jesus, aber er kann doch nicht schlafen. Schlafen ist, er klingt sich aus meiner Existenz nach meiner Gefühlslage in dem Moment aus. Der kriegt das einfach nicht mit. Und das geht uns so dermaßen an unsere Persönlichkeitsmitte, dass das das größere Problem ist als der Sturm selber. Das ist es doch. Mit dem anderen können wir mit klarkommen und sagen, das ist eben so, der Mensch sei, der eine wird schwerst krank, der nächste hat ein Problem an seinem Arbeitsplatz, dann kommen die Krisen und die gesellschaftlichen Probleme und meine nur die Kinder und ach was ich, was alles und Nöte der Seele, des Geistes, der Leib. Aber Jesus, du musst immer für mich emotional hellwach sein. Der schläft, gefühlt ist er ausgestiegen. Wir wissen natürlich, meine Güte, wir sind ja nicht doof. Psalm 21, der Hüter Israels, schläft und schlummert nicht. Aber hier, für uns ganz stark in diesem Text, ganz stark, Herr Jesus, der liegt da und pennt. Und natürlich, dazu gehört ja auch dann diese Erfahrung, die mit da drin ist, dass diese, wie soll man es denn sagen, dieser Schlaf natürlich uns fast ärgert. Denn der strahlt ja mit diesem Schlafen eine Souveränität aus, die kratzt an uns, die wir die Souveränität natürlich in gar keiner Weise haben. Der kann schlafen. Warum kann der schlafen? Der kann schlafen. Natürlich kann der schlafen. Er weiß ja, wer aufpasst. Er sagt, ja, natürlich, aber er kann schlafen. Dieses Spüren, dass der in einer ganz anderen Weise, der ist ja nicht dusselig, der ist ja nicht schlampig. Dieses Wissen, mein Leben ist eingebettet in einer ganz anderen Autorität und Hand. Siehst du, wenn du diesen Jesus da liegen siehst? Und statt dass er dich das beruhigt, macht dich das fix und fertig. Denn du und ich, wir ticken ja ganz, ganz anders. Dabei hat er das alles in der Hand. Ich bin der Herr, der das Meer doch erregt, dass seine Wellen wüten, heißt im Propheten Jesaja. Oder Psalmwort, du machst Wind zu seinem Boden und Feuerflammen zu deinen Dienern. Das ist ja nicht, dass er jetzt das nicht wüsste, was da abgeht. Das ist ja sein Personal, Anführungszeichen, bis in die Naturgewalten hinein. Und wir sind halt ganz anders. Der schlafende Jesus und der schweigende Jesus, das macht uns verrückt. Aber auch da ist Luther unschlagbar. Wir haben ihn immer noch bei uns im Boot. Er pennt zwar, große Krise, aber ich hab ihn in meinem Boot. Zitat, Christus ist dennoch im Schiff, wenn er auch schläft. Christus ist dennoch im Schiff, wenn er auch schläft. Ja, und daran reiben wir und gehen wir immer weiter und sagen, ja, natürlich. Aber dieses Dennoch, das ist genau das, was jetzt in diese Krise unseres Lebens mit hineingehört. Sein Nichtverhalten uns gegenüber, sein Schlafzustand uns gegenüber, der raubt uns alle Kraft. Aber ich habe ihn dennoch, immerhin, bin auch schlafend, schade, aber ich habe ihn im Boot. Und ich weiß, daran halte ich mich jetzt tatsächlich fest. So, nur so geht unser Leben. Und es geht nicht einmal so, nicht zweimal so, sondern glaubt es, denen, die schon Jahrzehnte unterwegs sind. Es geht allen fortwährend so. Man kann damit mal ein bisschen streng da formuliert, man kann sagen, die Passagen am Ufer sind sehr kurz. Die Passagen im Boot sind deutlich länger. Okay? Das heißt Jüngerschaft. Ich lande in der Not. Ich bin in der Herausforderung. Jesus zeigt sich mir nicht so, wie ich es gerne hätte. Aber ich habe ihn dennoch drin. Ist das erste der Doppelpunkt, Streich 1 Boot? Ist das zweite das dennoch? Ich bin jetzt gerade nicht zufrieden mit Jesus. Ich bin gerade nicht mit ihm d'accord, was er macht. Aber ich bin in diesem dennoch drin. Und dann ja klar. Eigentlich ist mit Teil 3, wie gesagt, das Ding ja gegessen. Sie wecken ihn auf, sie beten sie, natürlich schreien sie. Wunderbar, Bibelstellen ohne Ende, Psalm 107, salomonisches Gebet, überall. Das gehört elementar dazu. Das ist nicht Zeichen von Glaubensschwäche, ganz wichtig. Dass in meiner Not ich jetzt zu diesem Jesus komme, jetzt ist Schluss mit Schlaf, jetzt musst du handeln, ich brauche dich jetzt, greif ein, handle. Und dann natürlich, das ist für uns sehr, sehr, sehr beeindruckend und immer neu wichtig zu sehen, wie er da aufsteht. Wie er da aufsteht, aufwacht und total sich entschuldigt. Ach Mensch, das tut mir jetzt echt leid. Jetzt haben wir ein Problem. Das ist meine Verantwortung. Wir sind losgefahren. Jetzt hoffen wir, dass wir irgendwie da durchkommen. Wo soll ich mitrudern? Was soll ich tun? Ach, ist das nicht ein gutes Bild? Ist das nicht ein wunderbares Bild? Und es ist eben nicht nur ein Bild, es ist, wie die alten Ausleger gesagt haben, das Signum dieses Textes, das Signum, das Zeichen, das innere Zeichen in diesem Text. Was ist das Signum? Es ist natürlich ein Signum der Erinnerung, ein Zeichen der Erinnerung, cum rativum. Also ich erinnere mich mit dem der Berichterstattung, genau so war's. Der ist einfach nur aufgestanden. Erinnert euch dran, ihr 12, die ihr mit in diesem Boot wart. Er ist einfach nur aufgestanden. Er ist aufgestanden und bedrohte den Wind und die Wogen des Wassers und sie legten sich und es stand eine Stille. Und in dem, was da passiert ist, denkt man, wie hat das funktioniert? Was geht da eigentlich ab? Und wenn man das so dann vor sich sieht, dann merkt man, dass hier Jesus beschrieben wird in einer Autorität ist natürlich für uns, obwohl wir es ja offiziell wissen, frappierend. Was geht da ab? Es ist, vielleicht hilft die Bildsprache, es ist wie wenn die Ordnungsmacht auftritt. Also Ordnungsmacht ist ja ein schönes deutsches Wort und Ordnung ist gut, macht es überschaubar bei uns. Also von daher ist das Bild jetzt in unserem Kontext nur sehr begrenzt wirksam. Aber selbst das, wenn jemand so kommt, eine totale chaotische Struktur, irgendwas läuft völlig aus dem Ruder und Gott sei es gedankt, die Ordnungsmacht tritt auf und räumt da wieder auf. Vielleicht so ein elterliches Beispiel, ein Kinderzimmer. Ihr öffnet die Tür und entdeckt, dass 1. Mose 1,1 stimmt. Das Tohuwabohu, tatsächlich der Zustand vor der Schöpfung. Das Chaos, bevor der Kosmos kam. Ja, Leute, wenn da keine Ordnungsmacht reinkommt, von selbst wird's nicht, oder? Hat irgendein Elternteil schon mal erlebt, dass von selbst aus dem Tohuwabohu, aus dem Chaos, ein Kosmos entstand? Nein, was braucht es? Es braucht die Ordnungsmacht. Es braucht das Wort. Je nachdem, wie ihr pädagogisch drauf seid, verzögert es sich mit der Tat, aber auf jeden Fall Wort und Tat und dann kommt aus dem Tohuwabohu ein Kosmos, weil die Ordnungsmacht auf, vielleicht noch besser militärisch. und wir haben unterschiedliche militärische Erfahrungen. Ich bin ja auch die klassische Generation der Zivildienstleistenden, damals aber noch mit Friedensschaffen, ohne Waffengedöns. Aber egal, das ist auch schon wieder Geschichte. Egal, auf jeden Fall, wenn ich das so vorstelle, irgend so ein paar Soldaten sind zusammen und haben entsprechend da in ihrer Stube das. Und dann tritt ein höheres Militär da auf und kommt da rein. Wow, ist erfrischend. Ist einfach erfrischend. Ja, wenn du plötzlich merkst, wer die Ordnungsmacht, die Welten, die muss gar nicht sagen. Nur einfach in der Präsentation steht Jesus auf und du siehst in diesem Jesus diese Ordnungsmacht. Wahnsinn. Bitte, 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 sieh es, wie die Alten gesagt haben, als Signum Demonstrativum. Als Signum Demonstrativum, als ein Zeichen, dass dir etwas anzeigen soll. Dass in dieser Wortewoche die Ordnungsmacht da ist. Du denkst, du wärst am Leinen, am Rumeiern und bist da irgendwo am Rudern in deiner Not. Und dann darfst du das mit diesem Wort Gottes, mit diesem Wort Gottes wissen. Deswegen hat Gott das da reingeschrieben. Damit wir das Signum Demonstrativum sehen. Die Ordnungsmacht ist da. Nie, nie ist einer von uns, den Christus seinen Halt und Stand hat, ohne die Ordnungsmacht auch nur eine Sekunde an irgendeinem Ort unterwegs. Sieh dich in den Tagen, die vor dir sind, mit dem Signum Demonstrativum, immer im Wissen um die Präsenz der Ordnungsmacht in deinem Leben. Wann sie was sagt, ist ihr Ding. Aber da ist sie. Was soll der Wind denn tun? Was sollen denn die Wellen tun, wenn die Ordnungsmacht sagt, übrigens, Cut, Schluss, Aus, Ende, aufräumen. Alles, alles folgt auf Befehl auf diese Ordnungsmacht. Alles, meine Lieben, alles. Hast du der Ordnungsmacht irgendeine Grenze gesetzt, dann reiß sie ein. Reiß sie ein. Dann ist kein billiges, alles wird gut Geschwafel. Das ist eine ganz klare Sache vom Signum Demonstrativum. Mein Gott, mein Leben, mein Alltag, mein Sein, die meinen, diese Welt, sie läuft unter dieser Ordnungsmacht. Sie läuft unter dieser Ordnungsmacht. Es ist aber nicht nur ein Signum Comparativum, der Erinnerung. Wow, so war's. Es ist nicht nur ein Signum Demonstrativum. Siehe, 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 sondern zu Recht haben die Ausleger auch dieses Signum Propheticum darin entdeckt. Es ist ein in die Zukunft weisendes Zeichen. Es ist in die Zukunft weisendes Zeichen. Es ist ein Signum Prophetikum für Jesus selbst. Denn Jesus war ja nicht der Distanzierte, der irgendwo draußen vor war und dann geht das ganze Schiff da unter und das ist im irgendeinem Schutzpiep egal. Sondern er weiß ja, er ist Mensch und Gott. Er weiß, was auf ihn zukommt. Und er weiß, was passieren wird. Ich sag's mal ein bisschen brutal, dass bei ihm am Ende des Lebens das Schiff untergeht. Da hat niemand Stopp gesagt. Aber im Signum Prophetikum ist doch klar, selbst das ist nicht die Grenze. Es ist vollbracht und sein Sterben und sein in die Macht des Todes, denkst du an Jona-Psalm, das Hinuntergehen in die Tiefen, war nicht das Ende. So im Signum Prophetikum holt der Vater den Sohn aus dem Toten heraus. Er hat immer, 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 immer als Ordnungsmacht die letzte Autorität. Das gilt im Signum Prophetikum natürlich auch für die Zielzeit dieser Welt. Die Zielzeit dieser Welt wird für die Gemeinde Jesus, das Schiff, das sich Gemeinde nennt, nicht beschrieben als ein Gehen in einem schönen Maiabend bei leicht frühlingshaften Temperaturen. So das Zielzeit der Gemeinde Jesu wird dir beschrieben, genau wie hier Lukas sagt. Das wird nicht lustig. Nein, wir müssen deswegen nicht in die apokalyptische Dramatik reinkommen und schon ergötzen an den Dramen. Das ist auch eine unserer großen Schwächen. Aber wir müssen auch Klartext reden. Und Klartext heißt im Signum Prophetikum. Hallo, die Ordnungsmacht ist da. Wenn die Stunden sich gefunden, haben wir gesungen. Wenn die Stunden sich gefunden, die werden sich finden. Der Kairos ist klar. Wenn die Stunden sich gefunden, bricht die Hilfe mit Macht herein. Dann holt mit der Ordnungsmacht des Allmächtigen Jesus die Seinen aus dieser Sturmzelle heraus in seine Gegenwart. Und im Signum Prophetikum, das ist klar, gilt das auch für Sie, für dich und für mich persönlich, die wir in Christus sind. Wenn wir nach vorne denken, an das irdische Finale unseres Lebens, sehen wir uns ja auch nicht nur all rosa-rot, wie wir so nett vor uns hindämmern, sondern das ist teilweise ganz schön stürmisch. Ganz schön stürmisch. Wie der eine und die andere in die finale Zone des Lebens geführt wird vom Allmächtigen. Ganz bestimmt, ganz bestimmt. Und jeder von uns hat seine eigenen Beispiele. Und dann gilt wieder, im Signum Prophetikum, die Ordnungsmacht ist da. Keiner von uns geht aus dieser Zeit in die Ewigkeit ohne die Ordnungsmacht. Oh mein Gott, das ist gut, dass ich das weiß. Es ist so gut, dass ich das weiß. Und ich steige dieses Boot im Wissen um die meteorologischen Rahmenbedingungen. Ich erkenne die Not und habe dennoch Jesus in meinem Schiff. Und ich sehe im Signum die Erinnerung, das Demonstrativum und das Prophetikum und weiß, okay, mein Gott, damit bin ich rund. Wie hört man so einen Text auf? In der Literaturgattung des Wunders, der Gattung, endet es mit wow, staunend, super, toll, Anbetung. Ist sie auch. Und dann wären wir eigentlich fertig. Denkste, wir sind nicht fertig. Und das ist genau das, was so das Besondere an dem Text ist, dass im Grunde genommen, wo wir schon durch sind, sagen, ja, Jesus, ich habe es verstanden, ich habe es wirklich verstanden. Also ich will wieder rein ins Boot, ich weiß um die Not und sage mein Dennoch und ich sehe dich als das, die Ordnungsmacht in diesem Zeichen. Und dann fragt er mich am Ende noch was. Dieser ganz kleine Satz, hörst du ihn? Wo ist dein Glaube? Ja, wie Matthäus, Markus, boah, ein bisschen heftiger. Lukas, ganz, ja, es schwingt was mit, natürlich schwingt was mit. Aber frag das. Natürlich, ich bin ja nicht die Ersten, die das lesen. Meine Güte, darf man sich fragen, warum er das fragt. Was hat er denn gesehen? Er hat der Glaube gesehen. Er hat der Glaube gesehen. Das waren ja seine Leute, das waren nicht Ungläubige. Warum war dieser, wenn auch hier gemäßigt, aber doch dieser, man kann es nicht ganz rausnehmen, dieser Vorwurfsgedanke mit drin. Dieser Vorwurfsgedanke, hat er sich tatsächlich doch einen anderen Zustand der Truppe vorgestellt? Wieso meinte er, dass er erwarten könnte, dass die sich anders verhalten? Und dann haben wir die Spur. Es ist ja nicht so, dass sie zum ersten Mal mit ihm was erleben. Meine Güte. Lies doch mal nur Lukas, lies doch nach, was sie alles schon erlebt haben. Nur in Kapitel 7, nur der letzte Klops. Wo dieser junge Mann da von seiner Totenbahre kurz vor dem Begräbnis nochmal runtergehüpft ist. Das haben die doch mit ihm erlebt. Die haben mit ihm erlebt, wie er Wunder getan hat, wie er Menschen geheilt hat, wie er geholfen hat. Und das heißt, er denkt tatsächlich, oh, jetzt sind wir auf der richtigen Spur, er denkt tatsächlich, dass aufgrund dessen, was ich mit ihm erlebt habe, er angesichts dessen, was jetzt gerade dran war, er mir die Frage stellen darf, sag mal, Andreas, ich wundere mich ein bisschen, wo ist denn dein Glaube? Schwestern und Brüder, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich höre die Frage relativ oft. Und ich finde sie gar nicht unangemessen. Ich finde sie auch gar nicht unfair. Ich sehe mich auch nicht falsch behandelt. Ich habe mich doch bemüht. Und so blöde Sachen. Sondern, dass ich eigentlich ihm Recht geben muss. Ich muss ihm eigentlich Recht geben. Andreas, wir haben doch jetzt schon die ein und andere Bootsfahrt gemeinsam ganz gut hingekriegt, oder? War ich denn nicht dabei? Warum machst du jetzt deine Hose? Wo ist dein Glaube? Und ich bin überzeugt, dass ich nicht der Einzige bin, der immer wieder sich eigentlich sagen muss, hey, du hast recht. Du könntest von mir mehr erwarten. Ich bin auch nicht stolz drauf, das zu sagen, ganz bestimmt nicht. Aber du könntest von mir mehr erwarten. Ich sage es einfach nur Laö-Kontext. Da könnte ich jetzt Stunden erzählen. Stunden. Der Wunder Gottes im letzten Vierteljahrhundert. Und ich rassel immer und immer wieder da rein, dass ich kann es nicht verstehen. Weißt du nicht mehr, 2012 oder 2026, 2004, 2008, das habe ich doch alles ganz gut hingekriegt. Warum machst du jetzt im Juni so einen Schiss? Wo ist dein Glaube? Und jetzt merken wir, warum er das überhaupt das Ganze macht. Was zur Jüngerschaft gehört, was zu deiner Jüngerschaft, zu ihrer, zu meiner Jüngerschaft gehört, dass er nicht mit dem Einstiegslevel sagt, okay, schön, du bist im Boot, das war's, danke, wir sehen uns im Himmel wieder. Sondern dass er tatsächlich in diese Existenz der Jahre und Jahrzehnte das eine große, schöne, heilige Thema hineingelegt hat. In allen Spielarten, Konjugationen und Deklinationen. Den einen Satz, ich möchte, dass du mir vertraust. Ich möchte, dass du mir vertraust. Das darf tatsächlich nicht nur ein Satz der Statik sein, sondern ein Satz der Dynamik, des Wachstums, des Weitergehens, des Gefördertwerdens. Und dann darf er mir, er muss mir, er hat alles Recht dazu. Ich will es inzwischen sogar. Jetzt fragen, Andreas, wo ist denn dein Glaube jetzt in der Situation? Oder bei dem Thema, sollen wir nochmal das Geschichtsbuch aufschlagen? Und ich kann dir nochmal kurz zeigen, was ich wann, wo, wie in deinem Leben schon getan habe. Du musst ja gar nicht in die große, weite Wunderwelt, du brauchst ja nur einfach in deiner Biografie bleiben. Und dann lass dir von Jesus diese Frage stellen. Die Frage, wo ist dein Glaube? Ich habe es schon mal erzählt, aber ich fand es so gut, weil ich mich so selbst dabei ertappt fühlte, dieses Beispiel von dieser Unterrichtsstunde über das Gesetz des Pendels. Ich habe einen Unterricht, Physik und wunderbar. Und der Lehrer erklärt, das Gesetz des Pendels ist jetzt nicht so schwierig, schaff sogar ich. Und dann macht er ein Demonstrativum, also er zeigt, wie das Ganze geht und hat in der Mitte des Physikraums, exakt in der Mitte, einen dicken Tau, unten ganz viele Hanteln dran gebunden, etwa 150 Kilo hängen da dran. Und dann kommt es zum Experiment, der sagt, das schlägt dann zu weit aus und dann wieder zurück und das kann man berechnen und das Pendel wird jetzt nicht mehr wieder, das wisst ihr alle. So, also setzt er einen Schüler auf einen Stuhl an der Wand, Kopf an der Wand, das Pendel so weit davor und sagt, wenn ich das jetzt loslasse, dann denkst du doch auch, es geht nicht weiter beim Zurückschwung wieder als bis dahin. Ja, natürlich, klar. Ja, das schon, das Pendel mit einem entsprechende Luftzug zischt es durch, geht an die andere Wandseite, holt Schwung, geht durch die Mitte auf diesen kleinen armen Schüler zu. Selten war so ein Schüler so schnell vom Stuhl weg. Wärst du sitzen geblieben? Das ist es doch. Ich glaube, Jesus, ich glaube dir. Hat er bleibt doch sitzen? Anna, bleib doch sitzen. Jesus, ich weiß, dass du mich nicht wegdrücken willst. Ich weiß, Herr Jesus, dass du es nicht böse mit mir meinst. Ich will da nicht in diese Schiene reinrutschen. Das ist unberechtigt, wir waren doch so tapfer. Sondern du willst was ganz anderes. Du willst, dass mir das zur Förderung dient. Und dass ich mit meiner kleinen Biografie diese Stimme von dir höre, diese gute Stimme. Sagt Andreas, warum vertraust du mir nicht? Herr Jesus, wenn ich so ein Pendel sehe, ich kriege ein ganz komisches Gefühl. Aber du hast doch schon so oft erlebt. Ich war doch mit dir schon so oft im Pendelausschlag dabei. Ja, Herr. Und vielleicht hilfst du mir, dass ich ein bisschen länger auf dem Stuhl sitzen bleibe und ein bisschen später erst wegrenne. Und vielleicht lässt du es mir sogar gelingen. Oh, das wäre so traumhaft schön, dass ich in der einen oder anderen Situation tatsächlich sitzen bleibe. Ganz lässig, nein, voll von Panik, dass diese Handel Seth mein kleines, zartes Gesichtchen zerschmettert. Aber im Wissen, dass der Allmächtige tatsächlich sehr wohl die Gesetze des Pendels kennt. Haben wir die Jüngerschaft drauf? Haben wir es begriffen? Ja, wir haben es begriffen. Wir danken dir. Das ist die Hauptsache. Ja, das ist die Hauptsache. Viertens ist die Hauptsache. Gerade weil es so hinten rausklappt, ist die Hauptsache. Und die Hauptsache am Schluss. Mit der Hauptsache in die Woche gehen. Eins, ich bin im Boot. Amen. Zwei, mein Dennoch, weil das oft schläft. Drei, das Signum, das Demonstrativum, das Prophetikum. Mein Gott, danke. Und vier, die Hauptsache. Vier, die Frage. Hör die Frage von Jesus. Und sieh den Pendelausschlag. Und bleib sitzen. Komm, wir beten. Herr Jesus, ich denke, für die absolute Majorität hier ist das ja nun wirklich nichts Neues. Aber in dieser symbolträchtigen, gewichtigen Szene, die du uns durch den Heiligen Geist hinein geschenkt hast in deine Gemeinde, steht dieses Bild heute Morgen wieder vor uns. Und uns, die wir diese Freundlichkeit von dir erlebt haben, dass du uns erstmals hast Ja sagen lassen, wir zum Glauben an dich gekommen sind, uns lädst du mit deinen Augen ein, wieder ganz bewusst in das Schiff einzusteigen. Zu sagen, sei da, wo ich bin. Wenn ich im Schiff bin, dann bist du auch im Schiff. Und der Jesus, wir sagen es dir zu, wir steigen ein. Wir gehören da rein, wir gehören zu dir. Und wenn du uns im Schiff haben willst, dann sind wir im Schiff. Danke für den Doppelpunkt. Und wir wollen ihn so beantworten. Und dann weißt du, wo es vielleicht dem einen anderen aus unterschiedlichen Gründen wirklich nervt bis fertig macht, dass du schläfst. Dass es dir egal zu sein scheint. Wir wissen, dass es nicht so ist, aber es scheint so. Und dass uns das fertig macht, noch viel mehr fertig macht als die Not selbst. Und wir stemmen, das versprechen wir dir, wir verstemmen unser Dennoch dir entgegen. Dennoch, wenn er auch schläft, er ist im Boot. Und wir beten dich darüber an, über diesem Signum, diesem Zeichen, dass du demonstrierst, dass du hinstellst, ja, diese Ordnungsmacht hinstellst und verzeih, wo wir so oft das vergessen haben. Und wir danken dir für diese letzte, klare, schöne Ordnungsmacht. Über alles, wirklich über alles. Aber am meisten, Herr, am meisten hören wir diese Frage. Und wir bitten dich, dass du sie uns wiederstellst. Und wieder und wieder und wieder und wieder. Und dass wir nicht genervt sind, dass wir nicht beleidigt sind, dass wir es nicht einfach wegschieben, sondern dass wir diese Frage hören, Herr, darum bitten wir dich. Und die Sehnsucht in uns verspüren, ein bisschen länger auf dem Platz sitzen zu bleiben, wenn das Pendel kommt. Stärke unseren Glauben, lass ihn reifen, wachsen, bitte. Denn darum geht's. Vertraue mir. Und so geh du mit diesem gewichtigen, guten, heiligen, schönen Wort Gottes, mit jedem von uns, in die Stunden, Tage und diese Woche, die vor uns liegt. Und zeige, dass dieses Wort Gottes stimmt, in allen Dimensionen. Durch dich, Herr Jesus, kommen wir zum Vater, zu deinem Vater, zu unserem Vater und beten. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.